Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts. Diese Woche, wie in der vergangenen, mit mir, Yannick Sorgatz, und am anderen Ende der Leitung mit Thomas Buch. Hallo Thomas.
Ja, hallo zusammen. Hallo Yannick.
Ja, eine Woche später, was seitdem geschah, sag ich mal, punktemäßig in der Bundesliga oder überhaupt spielmäßig? Gar nichts. Es ist immer noch Länderspielpause. Aber Thomas, darüber werden wir natürlich auch ein bisschen reden und dann weiterhin über ja diese doch besondere Stimmungsgemengelage rund um Borussia vor dem nächsten Spiel gegen Heidenheim. Aber ich sage punktemäßig ist nichts passiert, aber dürfen natürlich nicht vergessen, Borussia hat gespielt, nämlich ein Testspiel beim SC Verl, beim Drittligisten, und hat 5:0 gewonnen. Ja, Thomas, vielleicht relativ knapp. Was lässt sich mitnehmen aus diesem Test?
Ja, ich glaube, dass der einzelne Spieler vielleicht ein bisschen was mitnehmen kann. Als Mannschaft ist das natürlich immer so eine Sache, wie man einen Test gegen einen Drittligisten insgesamt einschätzt. Zumal die ersten 20 Minuten jetzt noch nicht so sonderlich gut waren. Auf der anderen Seite muss man da ja auch berücksichtigen, dass das eine etwas durchmischte Mannschaft war. Da stehen natürlich überwiegend gestandene Profis auf dem Platz. Trotzdem braucht es da wahrscheinlich so ein bisschen eine Zeit, um sich miteinander zu gewöhnen. Es waren ja schon zwei, drei Spieler, die normalerweise nicht zu dem Team gehören in der ersten Elf. Insofern, ja, es lässt sich wahrscheinlich jetzt nicht so wahnsinnig viel draus ziehen. Dass man 5 Tore geschossen hat, ist mit Sicherheit, und auch sehr schön herausgespielte Tore erzielt hat. Das nimmt man jetzt mit, aber richtig zur Sache geht's am Samstag wieder, und da wird's dann auch zählen.
Ja, Trainer Gerardo Seoane betont ja auch immer, dass es vor allen Dingen eine Belastungseinheit ist für die Spieler, die da sind, die das auch mal nötig haben, weil sie in der Liga eher weniger Spielpraxis erhalten. Ja, für die wird es sich im besten Fall gut anfühlen, mal wieder auf dem Platz gestanden zu haben gegen einen Gegner, nicht gegen Mannschaftskollegen. Ja, aber ich glaube, darüber hinaus lässt sich dann wirklich nicht allzu viel ziehen. Für die, die aufgerückt waren, die mal mit den Profis spielen durften, ist natürlich schon was Cooles. Ich meine, ein Noah Pesch hat nicht nur getroffen, wie so oft in der U23, sondern hat jetzt auch schönes Bildmaterial, auf dem man mit Alassane Player jubelt. Das ist für so 19-Jährige ja sicherlich auch was Besonderes, mit so Leuten mal auf dem Platz zu stehen. Ja, was dann daraus wird, das wird sich auch zeigen. Auch das sollte man wahrscheinlich nicht überbewerten. Und von daher, glaube ich, machen wir schnell den Deckel drauf auf dieses Ereignis. Über ein anderes, haben wir letztes Mal schon angerissen, wollen wir und müssen wir sicherlich auch reden. Tim Kleindienst hat es dann geschafft. Er hat, wie erwartet, debütiert in der deutschen Nationalmannschaft. Nur, da wir jetzt ein paar Stunden vor seinem zweiten Länderspiel aufnehmen, gegen die Niederlande in München, ganz knapp eben auch nochmal über sein Debüt gesprochen. 90 Minuten hat er gespielt, Thomas. 30 Ballaktionen gehabt, einen nicht so gefährlichen Torschuss. Es waren dann letzten Endes mehr die Szenen, in denen er im Mittelpunkt stand, die es sozusagen offiziell gar nicht gegeben hat, weil jeweils auf Abseits entschieden wurde.
Ja, insofern hat er eine gewisse unglückliche Figur gespielt, weil einmal hat er sich da sozusagen selber dann das Tor genommen. Er hat ja kurz nach dem 1:0 für die deutsche Mannschaft das vermeintliche 2:0 erzielt, stand aber selber im Abseits, und in der zweiten Halbzeit ist ihm das dann Ganze dann nochmal passiert, in der Szene, wo er vielleicht sogar hätte selber treffen müssen. Den Abpraller hat dann Dennis Undaff ins Tor geschoben. Ja, und da war es dann seine zweite Abseitssituation, sodass dem deutschen Team allein durch die beiden Aktionen 2 Tore verwehrt geblieben sind, weil letztlich dann am Ende gab es sogar noch ein drittes Abseitstor. Insofern ein bisschen unglücklich, was das angeht. Ja, und du hast es schon angesprochen, 30 Ballaktionen für einen Stürmer in einem Spiel, in dem es gerade vor dem Strafraum Bosnien-Herzegowinas sehr, sehr eng zuging, ist das, glaube ich, auch ein ganz guter Wert. In der ersten Halbzeit waren es, glaube ich, nur 10. Und
genau,
da war es,
er hatte in der zweiten doppelt so viele. Das klingt dann schon mal ganz gut.
Das klingt gut, dass es dann auch besser geklappt hat, ihn einzubinden, und er vielleicht dann auch ein bisschen besseres Gefühl dafür bekommen hat, in welchen Räumen kriege ich denn jetzt auch mal Ballaktionen, weil gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn du als Stürmer so gar nicht im Spiel drin bist. Klar, du kannst mit einer Abschlussaktion das alles vergessen machen, was dann vorher vielleicht war. Aber was mir aufgefallen ist, er hat den Ball eigentlich gut behauptet, hat die Bälle dann auch an den Mann gebracht, hat einmal für Jonathan Burkhardt dann noch abgelegt, der zu einer Torchance gekommen ist. Er hat das sehr, sehr ordentlich gemacht. Gab noch eine Freistoßaktion mit einem Kopfball, die, wo durchaus gerechtfertigterweise auf Foul entschieden worden ist. Den hätte er sicherlich den Kopfball aufs Tor bringen müssen bei seiner Qualität. Der Rest, wie gesagt, es war ein harmloser Abschluss. Da geht sicherlich mehr, aber ich glaube jetzt so gegen die Niederlande, gut, das werden wir ja dann auch sehen. Das wird wahrscheinlich ein etwas anderes Spiel und da wird er vielleicht auch andere Möglichkeiten haben, sich auszuzeichnen.
Ja, und es gibt sicherlich auch mittelfristige Optionen für ihn. Das ist jetzt eigentlich schon weiter als ein Kevin Behrens oder Marvin Ducksch, die ja ihre Chancen erhalten haben. Ich habe das Gefühl, Nagelsmann gefällt sein Profil halt auch und das ja könnte ja noch weitere Möglichkeiten geben, wenn er dann auch Niklas Füllkrug gar nicht so schnell gesundheitlich in die Spur findet. Und Nagelsmann scheint das auch einfach zu gefallen, so einen klaren Mittelstürmer zu haben, gepaart mit dem eher schwimmenden, einer etwas hängenden Spitze. Ja, das hat man ja beim Tor von Dennis Undorf im ersten gesehen, wie er das spielt. Da ist er gar nicht wirklich in letzter Reihe. Da war dann Florian Wirtz, der Abnehmer, legt zurück auf Dennis Undorf, der dann zur Stelle ist. Also ja, es gibt viele verschiedene Kombinationen und ich glaube, es gibt auch gute, in denen dann Tim Kleindienst seine Chancen erhalten kann. Also ja, das die Grundvoraussetzung wird eh sein, dass er eine gute Form in Gladbach behält und dann stehen ihm, zumindest jetzt in dieser Länderspielsaison, die ja auch begonnen hat, die Türen offen und ja, was dann Weltmeisterschaft und so weiter angeht, das ist ja eh noch Zukunftsmusik. Ich meine, selbst dieses Spiel, über das wir jetzt noch gar nicht sprechen können, gegen Holland ist Zukunftsmusik. Vielleicht hat es schon stattgefunden, wenn ihr diese Folge hört und ihr wisst mehr als wir. Aber genau, du hast gesagt, ein ordentlicher Anfang, ein ordentliches Debüt war es schon mal für ihn. Ja, und für Tim Kleindienst ist es ja dann auch am Samstag noch ein besonderes Spiel. Nicht, weil er das DFB-Trikot trägt, sondern weil er auf die Mannschaft, den Verein trifft, dem er so viel zu verdanken hat, den ersten FC Heidenheim. Thomas, über den werden wir gleich noch ausführlicher reden. Vielleicht erstmal so ein bisschen die Stimmung, die weiterhin grassiert bei Borussia, wie so die Wahrnehmung im Umfeld ist. Ich glaube, es gab ungefähr jeden Tag seit unserer letzten Aufnahme irgendeinen Text, irgendeinen Kommentar, in dem es um die Zukunft von Gerardo Seoane ging, in dem er auch regelrecht angezählt wurde. Wir haben unsere große monatliche Umfrage gemacht, das Borussia-Barometer. Und ich sag mal so, da darf man auch die Zeile benutzen, die wir benutzt haben, nämlich Borussia-Fans strafen Seoane und Wirkus ab. Roland Wirkus, die sportliche Leitung, ist mit einer Note von 4,6 noch ganz gut weggekommen, während der Trainer richtig abgestürzt ist seit dem letzten Mal, nämlich von einer 2,8 auf eine 4,97, also eine glatte 5. Und Thomas, da muss man sich ja so langsam schon fragen, wie kann sich Trainer Gerardo Seoane daraus noch befreien?
Ja, letztlich geht das nur über das, was bisher eben halt noch nicht zu sehen war, nämlich mal eine konstante Phase, eine stabilere Phase, mehr Erfolgserlebnisse in Folge. Es ist halt weiterhin, und ich glaube, das ist das große Problem und das zeichnet sich halt jetzt auch in den Umfrageergebnissen ab. Du hast es ja gesagt, wie sehr diese die Negativ-Tendenz jetzt dort ist innerhalb von wenigen Wochen. Da könnte man jetzt sagen, ja, das ist jetzt das eine Spiel gegen Augsburg, aber das ist ja das, was wir auch letzte Woche besprochen haben. Es ist eben nicht so dieses eine Spiel. Das ist zum einen die Art und Weise, wie das Spiel verloren worden ist und es ist das, was halt die ganze Zeit als Hypothek halt auch mitspielt, dass die vergangene Saison eben gezeigt hat und im Grunde die vergangenen Jahre, dass diese Mannschaft es nicht schafft, Konstanz in ihre Leistungen zu bringen. Spiele wie gegen Augsburg, wie gegen Heidenheim, die jetzt folgen werden, Mainz, was folgen wird, gegen solche Mannschaften zu bestehen, so zu bestehen, dass man punktet und dass man überzeugend spielt. Und ja, das fehlt absolut und das ist das, was jetzt sehr schnell kommen muss. Er muss, Gerardo Seoane muss von diesem 1,0-Schnitt weg und das geht nur, wenn man kontinuierlicher punktet als das, was Gladbach jetzt in den letzten anderthalb, zwei Jahren gemacht hat.
Ja, so ein bisschen zynisch kann man ja schon sagen, ja, da gibt es immer einen Sieg, da gibt es eine Niederlage, dann gibt es Unentschieden, dann gibt es wieder eine Niederlage, 4 Punkte aus 4 Spielen und so zieht sich das dann über eine gesamte Spielzeit und man kommt eben nicht von der Stelle und der Trainer ist ja auch an dem gefährlichen Punkt angelangt, an dem Rückschritte, Rückschläge per se eigentlich immer stärker ausgeprägt sind als Erfolgserlebnisse und Fortschritte. Ich finde, man hat das in dieser Kombination Union-Augsburg gesehen, wie schnell einfach dieses Gefühl des Last-Minute-Sieges verpufft ist durch das Augsburg-Spiel. Das haben wir, glaube ich, letzte Woche schon gesagt, ist ja, als wenn es gar nicht stattgefunden hätte. Und es gab zwar 3 Punkte für die Tabelle, aber es wird so gar nicht eingerechnet in die Gesamtentwicklung, weil es fast als singuläres Zufallsergebnis abgetan wurde, ganz hart gesagt, während die Niederlage in Augsburg dann eher als typisch verortet wird. Und ja, das ist ganz, ganz schwierig rauszukommen. Da wird auch kein noch so überzeugender Sieg gegen Heidenheim genügen. Da wüssten wir auch schon wieder, dass eine Niederlage danach gegen Mainz alles einreißen würde. Also es ist total schwierig. Das ist mich ein bisschen an die Zeit unter Daniel Farke, als es dann sogar noch einen Sieg gegen die Bayern gab, aber die Leute sich gar nicht richtig freuen konnten, weil sie dachten, naja, jetzt klappt es auf einmal. Das war ja die Zeit, in der Borussia die Topspiele noch alle gewann, aber danach immer gegen die Kleinen verlor, lustigerweise in Mainz, glaube ich, ne? Direkt danach.
Ja, das ist korrekt.
Ja, 0-4. Ja, und in ähnlicher Art und Weise ist man jetzt wieder an dem Punkt angekommen und ja, wirklich echt festgefahren und ja, was würdest du sagen? Was sind Dinge, die Seoane jetzt, abgesehen davon, einfach Spiele zu gewinnen, mit der Mannschaft tun kann, um so die Stimmung auch mal wieder ein bisschen auf seine Seite zu ziehen?
Ja, zum einen hat sich erstmal gezeigt, dass so ein bisschen das ist jetzt zumindest der Status quo, verpufft ist. Die Maßnahmen, die der Club im Sommer getätigt hat, mit den Spielertransfers, Tim Kleindienst, Kevin Stöger, Philipp Sander, dass man so einen neuen Geist, einen frischen Wind dort reinbringen wollte. Das Spiel jetzt in Augsburg hat alle Skeptiker im Grunde dort bestätigt, die sagen, dass das halt nicht reicht, dass es eben mehr braucht als ein bisschen Umbruch im Kader. Jetzt kann Seoane im Grunde nicht mehr machen, als darauf zu hoffen, dass die Mannschaft lernt aus diesen Fehlern, die sie dort jetzt in Augsburg halt wieder gemacht hat, sich wieder, du hast es angesprochen, der Last-Minute-Sieg in keinster Weise irgendwie genutzt hat, irgendwie mitzunehmen, den Rückenwind in Energie umzuwandeln. Die Energie hat gefehlt. Es war ein farbloser Auftritt in Augsburg. Letztlich kann er das jetzt vielleicht nur durch Maßnahmen machen, in der Startelf etwas zu verändern, auf gewisse Typen zu setzen, vielleicht auch ein klares Zeichen auf der einen oder anderen Position zu setzen. Das sind so die Möglichkeiten, die er wahrscheinlich jetzt hat. Ansonsten ist er davon abhängig, dass die Mannschaft eben dann mal das Potenzial abruft. Ich glaube, wir reden jetzt beide nicht davon, dass wir der Meinung sind, diese Mannschaft muss in den Europapokal einziehen, aber sie ist ganz bestimmt besser als Platz 14 und schafft es nicht, das auf den Platz zu bekommen, was sie zu leisten imstande wäre.
Ja, ich finde, dass auch das Personal so ein bisschen jetzt mehr in Richtung Emotionalität gehen muss, dass der Trainer auch vielleicht so nach außen ein bisschen was anderes ausstrahlen muss. Es er muss jetzt auch nicht rumpoltern nach Niederlagen oder Rückschlägen. Er muss da jetzt nicht Spieler öffentlich kritisieren, was auch immer, aber so ein bisschen so einen Gang, vielleicht sogar zwei, hochschalten und da irgendwie so ein bisschen mehr Feuer versprühen. Das ist natürlich auch nicht unbedingt seine Art. Und man will ihm auch überhaupt nicht nachsagen, dass ihm das in irgendeiner Weise egal ist, dass das einfach so an ihm vorbeizieht. Das nicht, aber ja, so ein bisschen diese Haltung nach außen, gefällt mir hier auch überhaupt nicht. Das geht nicht in die richtige Richtung. Jetzt ist aber auch gut mit irgendwie, wir brauchen noch Zeit und so, sondern jetzt muss auch langsam mal was kommen und ich will was sehen. Klar definiert dann, was er auch von der Mannschaft sehen will. Und ich denke an so Typen wie Rocco Reitz, die eigentlich in so einer Mannschaft nicht fehlen dürfen, so ordentlich. Philipp Sander das vielleicht macht, aber das sind jetzt Spieler, die irgendwie dann auch gerade in einem Heimspiel das Publikum anders mitreißen können, die so eine Spielweise haben, die in Vorleistung geht, die irgendwie auch was riskiert, ohne jetzt Harakiri zu spielen. Und das muss irgendwie die ganze Mannschaft ein bisschen mehr verkörpern. Da gibt es natürlich auch Typen, die da echt schwer aus ihrer Haut können wahrscheinlich. In der Abwehr denkt man allein schon an Nico Elvedi und Luca Netz, deren Naturell das nicht unbedingt entspricht. Und ich bin jetzt auch weit davon entfernt zu sagen, ja, okay, da müssen die halt alle raus, weil, also ehrlich muss man auch sein, so viele Kandidaten auf der Bank, von denen man sagt, ja, die würden jetzt auf jeden Fall wichtige Impulse setzen, gibt es nicht. Das ist auch ein Problem, das etwas übergeordneter ist und jetzt nicht nur den Trainer betrifft. Ja, aber die Hebel, die es gibt, die müssen dann jetzt auch genutzt werden. Ist jetzt nicht 5:05 und es ist der 6. Spieltag, zum Glück, muss man sagen. Man hat also noch alle Chancen, die Dinge hier auch sogar zeitnah in die richtige Richtung zu bewegen, aber das muss jetzt eben passieren. So diese Zeit des Rumdümpelns, des einen Schritt vor, 1,2 zurück, die muss jetzt endlich mal vorbei sein und es muss was passieren.
Genau, also es ist angesprochen und sehe ich genauso, dass es natürlich Typen gibt, die sich damit schwer tun, da so, sagen wir mal, extrovertierter zu werden. Das braucht's aber zum Teil und natürlich helfen dort auch die neuen Spieler. Da ist sehr viel drüber geredet worden, das ist sehr gelobt worden, dass die ganze Mannschaft mitziehen würde. Wenn dann aber die Saison anfängt und man das Gefühl hat, nach den ersten ein, zwei Negativerlebnissen ist im Grunde derselbe Trott wieder eingekehrt, dann macht das keinen guten Eindruck. Und dann sieht man, dass eben zwei, drei Spieler alleine das jetzt nicht umstoßen können, das Ganze. Und da braucht es dann halt Konkurrenzsituationen. Gewisse kann man schaffen, andere kann man vielleicht nicht schaffen, weil eben die Qualität dahinter gar nicht so vorhanden ist. Ja, da muss Seoane halt das gute Händchen finden, das richtige Näschen haben, sage ich jetzt mal, um dort in den kommenden Wochen auf die richtigen Spieler zu setzen in der Startformation, damit es eben gelingt, positiver mal Richtung November zu schauen, wenn dann auch Heimspiele kommen wie gegen die beiden Aufsteiger St. Pauli und Kiel. Da können wir uns ja vorstellen, wie das aussieht, wenn der Punkteschnitt dann nicht gestiegen ist und man in Kellerduellen dort gegen diese Mannschaften antreten muss.
Ja, dann wird der Herbst so ungemütlich, wie er wettermäßig teilweise auch schon ist. Auf jeden Fall wenig Sonnenschein dann. Und erinnert ein bisschen dann so an die Zeit, also man muss ja so, wenn man zurückgeht, früher war das ja an der Tagesordnung, dass Trainer im Herbst bei Borussia entlassen wurden. Aber jetzt gibt es gar nicht mehr so viele Beispiele. Dieser André Schubert-Herbst, der war natürlich dann in der Bundesliga sehr trist, unter der Woche hatte man dann immer Champions-League-Spiele und hat sich da auch echt gut verkauft mit zum Beispiel dem Sieg bei Celtic Glasgow. Dann war Manchester City zu Gast. Es gab die Barcelona-Spiele, auch wenn der Auftritt im Camp Nou dann schon nicht mehr sehr erquicklich war, sondern fast eine undankbare Pflichtaufgabe. Kurz darauf war auch Schluss für André Schubert. Aber so in der richtigen Neuzeit gibt es ja gar nicht so viele Phasen wie die jetzige. Die letzten Trainer waren alle neu. Im Oktober, im November, da war klar, da wird auch nichts passieren. Und ich denke, auch jetzt darf man sich keine Illusion machen, dass jetzt so schnell was passieren würde, wenn der Misserfolg weitergeht. Dafür hängt daran wahrscheinlich auch einfach zu viel. Ich meine, Sportchef Roland Wirkus hat sich klar zur Kontinuität bekannt, hat das begründet im Mai, Juni, dass man jetzt auch nicht einfach nach einem Jahr wieder alles über den Haufen werfen kann und dann wieder von vorne anfangen kann. Aber man muss halt jetzt schon wieder sagen, so richtig hat sich dieser Effekt nicht eingestellt, auf den man gehofft hat. Das haben ja die Verantwortlichen auch gesagt, nach dem Motto, jetzt kennen sich alle ein Jahr, jetzt haben sich auch ein paar Dinge eingespielt. Gerade die jungen Spieler sind um wichtige Erfahrungen reicher, dann sollte es auch in einigen Belangen nach vorne gehen. Kann man jetzt nicht wirklich was von sehen. Deswegen ist es so eine Mischung aus, Aktionismus kann sich eigentlich niemand erlauben und es muss aber jetzt doch sehr schnell was passieren und mal gucken, wie sich diese Dynamik dann in den nächsten Wochen entfaltet.
Ja, ich kann mich auch noch sehr gut an diese Zeiten erinnern, wo man da im Herbst immer wieder zum Teil auch erstaunt war, wie schnell dann Trainer gehen mussten nach wenigen Wochen des Misserfolgs. Ewald Lien ist, glaube ich, so ein Beispiel, der dann gefeiert wurde noch im Juni, Juli und dann war im September, Ende September, glaube ich, schon Schluss. Also es gab durchaus den einen oder anderen, der früh gehen musste. Ich sehe es aber auch nicht kommen jetzt auf die Schnelle.
Ja, also sehe eher so den Horizont Weihnachten, Winterpause, wo es dann Konsequenzen geben würde. Also es gab ja die Berichte über ein Ultimatum in der Bild-Zeitung. Was ist dabei los? Wer hupt da bei dir? Ich weiß nicht. Auf der Straße ist auf jeden Fall schon Druck.
Ich sitze recht straßennah, das stimmt. Ich weiß nicht, wer jetzt gerade, vielleicht jemand unzufrieden, obwohl er es noch nicht hören kann hier.
Ja, okay. So, wo war ich? Druck, Hupen.
Weihnachten,
ja, Mensch, ja. Vielleicht werden Lebkuchen geliefert, genau. Die müssen jetzt langsam mal in die Regale. Genau, also ich würde eher so diesen Horizont sehen und genau, ach, Ultimatum, Berichte über ein Ultimatum. Das hat ja ein bisschen auch, wir können das in der Form nicht bestätigen, dass es jetzt ein konkretes Ultimatum gibt. Irgendwie gibt es ja immer ein Ultimatum für einen Trainer, weil jeder Trainer, der irgendwie x Spiele in Folge verlieren würde, der ja, hat wahrscheinlich keine Zukunft, nur x ist immer unterschiedlich definiert. Aber es will natürlich schon was sagen, wenn der Boulevard jetzt diese Überschriften inzwischen schon bringt, dann hat es schon ein gewisses Stündlein geschlagen. Und ja, so ein bisschen hat Seoane bislang ja auch in Anführungszeichen das Glück, dass ihm jetzt auf der Erfolgsseite nicht zwei Siege in Folge gelingen, aber es hat ja auch noch nicht so eine richtige Niederlagenserie gegeben, also nie drei Niederlagen in Folge und erst dreimal zwei Niederlagen in der Bundesliga nacheinander. Und einmal ganz früh, einmal zuletzt und dann irgendwann mittendrin, weiß ich gar nicht jetzt genau, wann das war. Sprich, es ist eher der von mir skizzierte Trott, dann so im Schnitt immer einmal im Monat zu gewinnen, zweimal zu verlieren, einmal unentschieden zu spielen oder dann auch irgendwie dreimal unentschieden in Folge. Also ja, eine ergebnismäßige Zuspitzung würde dann auch sicherlich die Lage für den Trainer zuspitzen, aber ja, kann auch sein, dass es jetzt noch lange hin und her und vor und zurück geht.
Wir werden sehen, wie es jetzt gegen Heidenheim läuft. Und du hast es ja schon skizziert, auch ein Sieg wird nicht zu einer besonderen Beruhigung der Lage erstmal führen, weil dann steht das Spiel in Mainz an. Und deswegen, da wiederhole ich mich, es braucht eben eine Phase der des sportlichen Erfolgs. Da rede ich jetzt nicht davon, dass jetzt 4-5 Siege am Stück sein müssen, sondern dass man einfach in einer gewissen Kontinuität punktet. Das hätte schon geholfen, wenn es in Augsburg zumindest noch ein 2-2 gegeben hätte. Ne, die Leistung wäre auch an sich nicht überzeugend gewesen, so wie es ja auch schon in der Woche davor beim 1-0 Sieg gegen Union Berlin gewesen ist, aber dass die Mannschaft was mitnimmt, dass sie ein Gefühl dafür entwickelt, dass sie was erreichen kann gemeinsam, dass sie 0-2 vielleicht aufholt oder im besten Falle eigentlich erst gar nicht 0-2 in Rückstand gerät. Das wäre in Augsburg das bessere Mittel gewesen. Und darüber in so sich einen gewissen Flow erarbeitet, der fehlt ja komplett. Das ist so, glaube ich, das Schlimme, was eben durch ein Spiel auch die Stimmung nochmal so extrem kippen lässt, dass die meisten auch mit dem Sieg gegen Union Berlin ja schon nicht zufrieden waren. Da kann man dann auch sagen, das ist dann, wenn man gewinnt, meckern auf höherem Niveau. Aber all das ist natürlich bestätigt worden durch die Niederlage dann gegen Augsburg, dass es eben fußballerisch zurzeit auch nach vorne gar nicht läuft und hinten halt immer wieder mal Fehler passieren, die man dringend abstellen muss. Und ja, so kommt dann so ein Gesamtbild zustande nach 6 Spieltagen.
Ja, ich würde sagen, dann switchen wir mal rüber zum Spiel gegen Heidenheim und weil das ja dann alle paar Sätze immer aufkommt in Sachen Personal, ganz konkret über die Aufstellung reden.
Aufstellungstipp.
Ja, eine Frage, eine Position, die offen sein könnte, ist es nicht, weil Jonas Omlin immer noch nicht bereit ist. Deswegen, Thomas, können wir uns Torwartdebatten an dieser Stelle noch sparen?
Genau. Als wir letzte Woche aufgenommen haben, da hat das erste Training sozusagen der Länderspielpause ja noch angestanden. Danach hatten wir auch das Gespräch mit dem Trainer und es war herauszuhören, dass das jetzt bei Jonas Omlin nicht sehr, sehr schnell gehen wird. Das wird noch ein bisschen dauern, wobei jetzt nicht ganz klar gesagt werden kann, wann geht's vielleicht wieder Richtung Mannschaftstraining. Ich glaube, jetzt muss er erstmal in den individuellen Einheiten sich die nötige Fitness holen. Das soll im Verlauf eben dieser Länderspielpause, sollte das forciert werden, sollte das richtig starten. Ja, und dann muss man abwarten, wie lange das noch dauert. Also insofern über Moritz Nikolas und über sein nächstes Spiel müssen wir nicht groß und lang diskutieren, das stimmt.
Ja, aber die Viererkette eigentlich schon eher, sollte man annehmen. Jetzt ist Joe Skelly noch so lang unterwegs, dass er wahrscheinlich nur eine Einheit hätte. Ist aber irgendwie auch normal bei ihm. Kuitakura unterwegs, Nico Elvedi unterwegs, Luka Netz unterwegs, alle vier. Aber trotzdem habe ich nicht so ein Gefühl, dass es da eine Änderung geben wird. Am ehesten wäre es ja dann so, dass man sagt, okay, Stevie Leiner kommt vielleicht rein, aber das ist auch so, na okay, man verändert was, weil man was verändern will, weil ich jetzt irgendwie auch nicht so viele Argumente sehe, warum Stevie Leiner das jetzt da rumreißen würde. Aber es gäbe natürlich die Möglichkeit, ihn dann mal zu bringen, entweder Joe Skelly eine Pause zu geben oder Skelly nach links anstelle von Luka Netz rücken zu lassen. Mein Tipp ist aber, wir sehen die gewohnte Viererkette dieser Saison.
Da würde ich auch mitgehen, weil zum einen, du hast es schon gesagt, bei Joe Skelly gibt es dieses Szenario ja immer wieder, wenn er von den Länderspielreisen meistens mit weiten Flugzeiten dann kommt und in der Regel dann ein bis höchstens zwei Einheiten noch mitmachen kann, dass er dann trotzdem spielt. Ich sehe da jetzt auch nicht die Situation gegeben oder gekommen, dass Stevie Leiner spielen wird. Joe Skelly theoretisch ja auch auf links ausweichen könnte. Da gehe ich aber auch nicht von aus. Jetzt kommt ein Heimspiel. Es muss ein gewisser Druck entwickelt werden. Luka Netz hat mit Sicherheit seine Stärken in der Offensive. Und ich gehe davon aus, dass sich in der Viererkette auch nichts ändern wird, weil in der Innenverteidigung glaube ich noch weniger als bei den Außenverteidigern. Nico Elvedi hatte jetzt ein unglückliches Spiel mit der Schweiz am Wochenende. Ihn habe ich noch am stabilsten gesehen in der ersten Halbzeit in Augsburg. Da hat er ja dann aufgrund eines Schlags in den Nacken zur Halbzeit ausgewechselt werden müssen. Ist aber spielfit, insofern gehen wir jetzt mal davon aus, dass in dieser Woche nichts passiert, dann glaube ich auch, dass die vier, die in Augsburg verteidigt haben, dass die das auch am Wochenende gegen Heidenheim machen.
Ja, und die Doppel-Sechs habe ich ja im Prinzip schon vorweggenommen, dass ich da wirklich auch nach mal wieder starken Leistungen in der U21 Rocco Reitz zwingend sehe. Ich weiß gar nicht so richtig, warum, also er nicht selbstverständlicher eher einen Stammplatz hat und dann irgendwie herausgefordert wird. Ich habe das Gefühl, er ist weiterhin Herausforderer, trotz seiner starken Vorsaison, obwohl er im Dunstkreis der Nationalmannschaft ist und irgendwie auch, fand ich, in den meisten Fällen es ordentlich gemacht hat, wenn er jetzt gespielt hat. Aber ja, sein Spiel ist einfach mehr nach vorne gerichtet, ist emotionaler, sicherlich dann auch fehleranfälliger als das von Philipp Sander, wobei der trotz einer gewissen Risikofreiheit nicht ganz so gute Passquoten zum Beispiel hatte jetzt in Augsburg. Also ich würde sagen, Rocco Reitz rein, neben Julian Weigel, der, finde ich, auch wieder etwas griffiger werden kann, bisschen risikoreicher im Passspiel, da auch mal probieren, ein paar linienbrechende Pässe zu spielen und dann ganz besonders hinten auch mal den Rückraum besser zu verteidigen.
Auch da gehe ich jetzt, es mag jetzt langweilig klingen, aber auch da gehe ich jetzt voll mit. Ich denke auch, dass es Zeit wäre, Rocco Reitz wieder die Chance von Beginn an zu geben. Ich glaube, dass es bei der Frage Reitz-Sander auch immer da so ein bisschen darum geht, diese Positionstreue dort noch stärker in den Fokus zu rücken, wobei das natürlich auch ein Rocco Reitz kann, aber sein Elan nach vorne sorgt natürlich ab und an dafür, dass Lücken entstehen. Umschaltsituationen werden heutzutage von jedem Bundesligisten schnell ausgenutzt. Insofern hat das wahrscheinlich auch häufiger eine Rolle gespielt bei der Besetzung und bei der Entscheidung vielleicht pro Sander. Aber ich glaube, es braucht jetzt ein bisschen Druck, es braucht ein bisschen noch zusätzliches Feuer, das Rocco Reitz dem Team geben kann. Deswegen würde ich auch dafür plädieren, dass er jetzt mal wieder in die Startelf rückt, neben Julian Weigel.
Dann mal gucken, ob wir jetzt gleich... Ich wollte dir jetzt in der Offensive mal den Vortritt lassen.
Ah, den Vortritt, okay. Also... dann fange ich mal rechts an. Das ist natürlich jetzt auch am schwierigsten zu beantworten, weil wir sind ja nun mal jetzt am Anfang erst der Woche. Ich werde mich gleich auf den Weg machen in Borussia Park und das erste Training mir anschauen. Da wird es dann natürlich vor allen Dingen interessant sein, ob Franck Honorat schon wieder integriert oder teilintegriert werden kann ins Mannschaftstraining. Er hat jetzt immerhin dann doch 3 Wochen schon verpasst, wenn ich jetzt richtig zurückgerechnet habe. Auf jeden Fall ist es eine längere Ausfallzeit natürlich geworden, weil es ja letztlich keine Zerrung war, sondern es war ein kleiner Muskelfaserriss und das dauert halt dann immer ein bisschen. Insofern wird es spannend zu sehen sein, ist er dabei, wie viel kann er mitmachen? Wenn er mitmachen kann, dann stehen die Chancen vielleicht gar nicht so schlecht, dass er sofort zurückkehrt in die erste Elf. Er wäre mit Sicherheit ein ganz, ganz wichtiger Faktor, um eben auch den zentralen Angreifern brauchbare Flanken zu liefern. Da ist er sicherlich der beste Spieler im Kader, was das angeht. Auch für die Standards kann das wichtig sein, dass er dazukommt und eine zusätzliche Option zu Kevin Stöger ist. Aber wissen wir nicht. Ich würde jetzt mal sagen, wenn er nicht so weit ist, Nathan Gumu fehlt ja auch auf jeden Fall, dann kann es gut sein, dass es nochmal auf Tomasz Szwancara hinausläuft, der sicherlich nicht so gut im Spiel war in Augsburg. Das lag natürlich erstmal auch am Spieler immer selber, wenn er sich nicht gut in Szene setzen kann. Aber er ist auch insgesamt für meinen Geschmack auch zu wenig eingebunden gewesen. Aber da wird es dann natürlich auf der rechten Seite schon ein bisschen dünn. Ich sehe jetzt nicht die Situation, dass Hack und Player zusammenspielen und dass dann der eine nach rechts rückt. Das glaube ich eher nicht. Da wird es dann eher darum gehen, wer von beiden spielt. Kevin Stöger ist gesetzt auf der 10. Und dann gibt es eben die Frage, Hack oder Player. Beide haben in Ferl gut gespielt, darf man natürlich, haben wir ganz am Anfang darüber gesprochen, nicht zu hoch hängen. Aber sie waren beteiligt an den Toren, sie waren spielfreudig. Bei Player ist mir schon aufgefallen oder habe ich das Gefühl gehabt, dass er mit Energie seine Aktionen gestartet ist und sie auch initiiert hat. Insofern schwierig. Ich würde aber schon sagen, dass ich vielleicht jetzt auch Robin Hack, es ist so ähnlich wie bei Rocco Reitz, dass ich ihm jetzt mal wieder die Chance von Anfang an gebe. Es wäre das erste Mal in einem Heimspiel. Er hat bisher, glaube ich, nur in Frankfurt von Beginn an gespielt. Insofern, ich sage jetzt einfach mal Honorar Stöger Hack.
Ja, war gut, dass ich den Vortritt gelassen habe. Dann kann ich mich jetzt mal anschließen. Deinen Worten, mit den identischen Begründungen. Ja, ich finde, da ist jetzt auch vor allen Dingen so eine Klarheit in der Positionierung wichtig. Dann soll Kevin Stöger sich den Zehnerraum von halb links bis halb rechts vornehmen und den beackern. Aber das war dann doch ein bisschen sehr flügelig in Augsburg und mit der Konsequenz, dass sich irgendwie keiner so richtig verantwortlich gefühlt hat, diese gefährliche Zone da zu besetzen. Robin Hack kann das gut, auch er dann Richtung Tor gerichtet, jetzt keiner, der irgendwie noch bis zur Grundlinie geht und dann dribbelt, aber auch jetzt nicht nach innen so richtig, sondern ja, der macht halt Alarm auf seine Art, ist umtriebig und das kann Borussia analog im Prinzip zur Forderung nach Rocco Reitz gut gebrauchen. Und er hat ja die Flanke zum Beispiel auf Tomasz Szwancara geschlagen, die war ja relativ wertvoll und gut, vor allen Dingen gegen Union beim Siegtor. Und ich sag mal so, vorne, Thomas, ist es wahrscheinlich genauso einfach wie ganz hinten, vielleicht sogar einfacher. Wüsste nicht, was dagegen spricht, Kevin. Er ist nicht Kevin. Tim Kleindienst von Beginn an zu bringen.
Nee, da spricht gar nichts gegen. Stand Montagmittag. Wir hoffen natürlich, dass Tim Kleindienst gesund und munter zurückkehrt nach Gladbach. Das ist jetzt mal die Hauptvoraussetzung dafür, dann, dass er dann selbstverständlich gegen seinen alten Club auch wieder in der Startelf steht. Zu ihm gibt's da keine Alternative. Natürlich gibt's eine Alternative in Tomasz Szwancara. Er könnte natürlich diese Position übernehmen, aber er ist gesetzt und mit Sicherheit einer der gesetztesten Spieler, die Gladbach zurzeit zur Verfügung hat.
Ja. Das hat er sich auch verdient in kurzer Zeit. Ich weiß nicht, wie viele Änderungen wären das dann jetzt? 2, ne? In der Startelf, wenn Szwancara beginnt und eben nicht Honorar. Das wird sich zeigen. Das werdet ihr dann in unserer Berichterstattung auf RP Online sehen. Vielleicht siehst du ihn ja gleich schon beim Training. Das wäre ja ein klares Indiz dafür, dass es reichen könnte für Samstag. Ja, oder zumindest dann am Ende auch für den Kader als wichtige Wechselmöglichkeit. Der 1. FC Heidenheim hat in den letzten 4 Spielen so wie Borussia gepunktet, nämlich einmal gewonnen, dreimal verloren, hat aber die ersten beiden Saisonspiele gewonnen. Deswegen steht die Mannschaft von Frank Schmidt noch besser da. Aber ja, mit den Leistungen waren sie auch zufrieden, aber so ergebnismäßig in der Bundesliga kommen sie jetzt nicht mit ganz breiter Brust. Eigentlich ein Gegner, von dem man sagen würde, das ist einer, gegen den Borussia immer große Probleme haben wird aufgrund der Intensität. Aber so schlecht sahen dann die drei Duelle in der vergangenen Saison ja gar nicht aus.
Nein, es gab in der Liga gab es 4 Punkte, einen Heimsieg und auswärts ein 1-1. Dazu noch im Pokal in der zweiten Runde ein souveränes 3-1. Jetzt muss man allerdings sagen, die Heimspiele, sowohl Liga als Pokal, die lagen ja direkt hintereinander. Ich glaube, da waren 4 Tage dazwischen. Und Heidenheim hatte da so seine erste etwas schwächere Phase in der vergangenen Saison. Die erste Aufstiegseuphorie war so ein bisschen verflogen. Und Frank Schmidt, da kann ich mich noch gut dran erinnern, der haderte so ein bisschen so mit der Performance seines Teams damals. Also Gladbach hat die Heidenheimer im Herbst des vergangenen Jahres in der Hinrunde halt zweimal zu einem ganz günstigen Zeitpunkt erwischt. Und im Grunde war es sogar ganz ähnlich beim Rückspiel dann in der Liga. Das war ja wenige Tage nach dem 1-2 gegen Saarbrücken, also nach der Pokalblamage im Viertelfinale. Die Gladbacher haben danach eine ordentliche Leistung gezeigt, indem sie in Heidenheim das Spiel erstmal kontrolliert haben, 1-0 in Führung gegangen sind. Aber dann kam eben so dieses typische, die Heidenheimer waren nicht zufrieden mit ihrer Leistung. Was haben sie gemacht? Sie haben mit voller Leidenschaft dann sehr druckvollen Fußball gespielt, zwar mit einfachen Mitteln, aber sie haben Gladbach richtig in die Defensive gedrängt. Gladbach hat überhaupt keine Mittel mehr gefunden. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so dieses Thema, auch jetzt, weil du sagst ja, Heidenheim kommt, mag jetzt vielleicht nicht mit breiter Brust kommen, aber diese Mannschaft ist jederzeit in der Lage, sofort ihre Leistung abzurufen, sich Widerständen entgegenzustellen, sich ja in einen Flow zu bringen innerhalb von 90 Minuten, um das zu erreichen, was das Ziel ist. Es wird mit Sicherheit in Gladbach so sein, eben zu punkten. Und dem muss sich halt Gladbach stellen. Wenn sie das wieder schaffen gegen Heidenheim, dann kann es auch jetzt wieder ein positives Ergebnis geben. Aber das ist eine ganz, ganz schwierige und unangenehme Aufgabe.
Ja, und es gibt eine Gemeinsamkeit zu den beiden Ligaduellen letztes Jahr. Da war ja das Heimspiel nach der Derby-Niederlage in Köln und von dir angesprochen das Auswärtsspiel dann nach dem Pokal aus gegen Saarbrücken. Da war die Stimmung auch jeweils im Keller und Borussia stand unter Druck, genau wie jetzt eben nach der Niederlage gegen Augsburg, sodass man sich eben eine zweite in Folge partout nicht erlauben kann. Ja, und bei einem Unentschieden kämpft schon sehr dann auf den genauen Verlauf an, unter welchen Umständen damit man damit ansatzweise zufrieden wäre. Aber eigentlich zählt dann nur ein Sieg am Samstag. Verbunden, Thomas, oder hinleitend zu der großen Frage, wird es Ihnen auch geben?
Ja, da muss ich sagen, ich war vor 2 Wochen vor dem Augsburg-Spiel sehr optimistisch gestimmt. Ich habe die Hoffnung gehabt, dass eben genau das, was dann nicht eingetreten ist, nämlich dass man so einen gewissen Schwung mitnimmt und dass sich was verändert hat, Schwung mitnehmen aus dem Union-Spiel halt, und habe da auf einen Sieg getippt. Das Spiel hat mich keineswegs überzeugt, was in Augsburg, ich war ja vor Ort und mache mir da schon da jetzt meine Gedanken, ob das so jetzt was geben kann gegen Heidenheim. Ich habe irgendwie so ein Gefühl, dass es eine Punkteteilung wird. Ich tippe jetzt einfach mal um 2-2.
Ja, ich habe auch so eine gewisse Unentschieden-Tendenz im Kopf. Und wenn ich mich festlegen muss, aber eher das Gefühl, dass es so Richtung Kipppunkt geht, negativen Kipppunkt, sprich einer jetzt dann zweiten Niederlage in Folge. Und deswegen ist das auch einfach mein Tipp jetzt, dass Heidenheim 2-1 gewinnt.
Wir liegen ja vielleicht dann diesmal im negativen Sinne falsch. Mal sehen.
Ja, das ist Borussias große Chance jetzt, dass keiner von uns auf einen Sieg getippt hat. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit schon mal drastisch.
Genau.
Ja, wir beide werden uns das anschauen, Samstag im Stadion, ist ja wohl auch sehr gut besucht, schon sehr, sehr viele Tickets weg, eigentlich so richtig nur noch welche zu bekommen in der Gästeecke, Heidenheim natürlich nicht alles abruft, das gesamte Kontingent, ja, Und welche, also eine Stimmung wird es geben, welche und wie sie ausfällt, das wird dann sehr vom Spiel abhängen. Aber ja, umso gespannter darf man dann sein, Thomas. Und ja, mal schauen, was diese Woche sonst noch bringt. Aber wird dann auch mal Zeit, dass jetzt mal wieder gespielt wird. Also ist dann doch irgendwie eine Länderspielpause, in der viel hin und her analysiert wird. Aber ja, das Entscheidende ist dann eben auf dem Platz am Samstag 15:30 gegen Heidenheim. Und wir sind da.
Genau, wir werden uns das anschauen.
In dem Sinne, habt noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de